Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lichtspielhaus, der Filmpodcast, und zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch mein guter Co-Host Kai, der heute wieder mit dabei ist, denn es geht um Dune Part 2. Herzlich willkommen.
Ja, hi Chris, vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch riesig auf die Folge gefreut, die ja auch eine Fortsetzung einer Folge von uns von vor 2 Jahren, ist es jetzt glaube ich schon her, darstellt. Oder sogar, ja doch, vor über 2 Jahren schon, genau, wo wir jetzt schon den ersten Teil Dune besprochen haben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, da deine Meinung zur Fortsetzung zu hören. Genau, heute ja ein bisschen in abgewandelter Besetzung, leider ohne Mauritz. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir uns eine gute Zeit, eine gute Aufnahme. Und freue mich.
Und begeben uns auf Arrakis, auf den Wüstenplaneten, zum zweiten Mal, auch in diesem Podcast, du hast es richtig gesagt, im September 2021 ist tatsächlich der erste Film angelaufen. Es ist 2,5 Jahre her. Und diese Folge könnt ihr euch natürlich auch nochmal gerne anhören. Da reden wir auch über den damals erschienenen Bond-Film und über Dune. Bond könnt ihr natürlich auch gerne skippen an der Stelle. Aber zumindest das Intro sollte man sich anhören. Ich habe tatsächlich als Vorbereitung auf diese Folge mir nochmal die andere Folge angehört, zumindest in Teilen von damals. Und damals hatten wir, du kannst dich vielleicht erinnern, Kai, den langsamsten Kassierer der Welt.
Ja, da kann ich mich natürlich gut dran erinnern. Das war tatsächlich eine große Katastrophe. Haben wir, glaube ich, auch in der Folge angesprochen. Und ich habe das aber auch im Kopf als eine unserer spannendsten Folgen bisher, weil ich mich erinnere, dass damals zu Dune Part 1 unsere Meinungen sehr stark auseinandergegangen sind. Ja, und wir da hitzige Diskussionen hatten, ob wir den jetzt gut finden oder eine Totalkatastrophe. Und da frage ich mich, ob sich dieser Zwiespalt oder diese Meinungsverschiedenheiten jetzt hier fortsetzen heute zwischen uns beiden.
Na gut, man muss natürlich sagen, der damals ja richtig aus der Reihe tanzte, war ja Mauritz. Ja, das ist richtig. Der den ersten Teil wirklich überhaupt nicht gemocht hat, was auch sicherlich ein Grund dafür ist, dass er jetzt bei dieser Folge nicht dabei ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall, ja, dass das auch was damit zu tun hat, dass er jetzt nicht nochmal den Aufwand tätigen wollte, sich den extra anzuschauen im Kino. Aber sei es drum.
Aber vielleicht können wir ja heute auch sehen, ob denn der Film von uns auch für Mauritz trotzdem noch eine Empfehlung wäre, nachdem er ja den ersten Film nicht mochte. Denn der erste Film hat ja einiges, ich sag mal, aufgebaut, einiges versprochen, was jetzt eventuell vielleicht der zweite Teil ja einlöst.
Ja, oder auch nicht, ne? Da bin ich gespannt, deine Meinung zu hören auf jeden Fall. Möchtest du für unsere Zuhörenden noch mal kurz die Handlung anreißen oder wollen wir das einfach voraussetzen, weil es sich um so einen großen Blockbuster handelt? Wie wollen wir das machen?
Ne, ich würde sagen, wir können das hier kurz machen. Natürlich leichte Spoiler für den ersten Teil an dieser Stelle. Es ist ja nämlich so, dass im ersten Teil von Dune das Haus Atreides, das den Wüstenplaneten Arrakis kontrolliert, durch den Imperator freigegeben, aus ihrem Hause verdrängt wird, beziehungsweise es einen Überfall gibt, der Harkonnen, die den Planeten zurückerobern wollen und der Großteil des Haus Atreides dabei getötet wird. Und unser Protagonist Paul Atreides ist zusammen mit seiner Mutter Lady Jessica jetzt in der Wüste, wo sie auf das Volk der Fremen schon im ersten Teil getroffen haben. Und auch genau da setzt dieser Film jetzt wieder ein.
Ja, ich würde sagen, das trifft's ganz gut. wie war denn so deine Erwartungshaltung jetzt an den zweiten Teil, wo du auch vielleicht den ersten jetzt nochmal ganz frisch im Gedächtnis hast? Bei mir ist es ja schon eine Weile her. Was war so, hattest du jetzt eine hohe Erwartungshaltung? Hast du dir viel versprochen oder bist du ganz unvorbelastet da reingegangen?
Also ich muss sagen, obwohl ich ja in der Diskussion um den ersten Teil, den, glaube ich, von uns dreien fast noch am besten fand, hatte ich mich tatsächlich gar nicht so sehr hier auf den zweiten Teil gefreut zu Anfang. Der wurde ja auch tatsächlich ein oder zweimal vielleicht sogar verschoben aufgrund der Autorenstreiks. Der sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Und als der verschoben wurde, dachte ich mir, ja, okay, gut, warten wir jetzt halt noch ein bisschen länger. Also ich fand das da nicht so schlimm, weil ich den eben gar nicht so heiß erwartet hatte. Aber tatsächlich hatte ich jetzt doch, nachdem ich sehr, sehr viel Positives über den Film gehört hatte und mir im Vorfeld auch nochmal Dune Teil 1 angeguckt habe, dann direkt vergangene Woche Lust, mir den sehr, sehr nah nach Kinostart auch anzugucken. Ja, aber meine Erwartungshaltung war, also sie steigerte sich so ein bisschen. Wie war es denn bei dir?
Ja, mir ging es auch so, dass ich ihn jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, so, obwohl es natürlich einer der heiß erwartetsten Blockbuster des Kinojahres ist, würde ich einfach mal sagen. Aber es war für mich jetzt eher so ein bisschen so, ach, Dune Teil 2 kommt jetzt schon in die Kinos, ja, dann schaue ich mir den jetzt wohl an. Nichtsdestotrotz fand ich ja auch einige Aspekte an dem ersten Teil sehr gut oder die haben zumindest in mir Spannung erweckt jetzt auf den zweiten Teil. Und deswegen habe ich auf jeden Fall auch ja, mich auf das Kinoerlebnis gefreut oder zumindest mit Spannung darauf geblickt. Jo.
Okay. Und wie war denn dein Kinoerlebnis? In welchem Kino warst du? Warst du im großen Cineplex oder dem kleineren Kino?
Ja, ich war tatsächlich im Cineplex in Münster dieses Mal. Und ich muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. So, ich finde, das hat einen sehr schönen Innenraum und so und natürlich irgendwie ja, guten Ton, gutes Bild und so, also in dem großen Saal war das da, das war schon eine gute Kinoerfahrung auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen.
Okay, ja, ich war nämlich in einem kleineren Kino und ich muss sagen, ich werde diesen Film bald definitiv nochmal im Kino sehen und möchte dann tatsächlich auch in ein großes Cineplex gehen. Weil, obwohl ich in einem sehr netten kleinen Kino war, war mir der Bildschirm und die gesamte Kinoerfahrung fast ein bisschen zu klein schon für diesen Film. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass du das sagst. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir sind ja eigentlich hier im Podcast ausgesprochene Befürworter von kleinen Kinos. Da sind wir ja eigentlich große Freunde von, würde ich jetzt mal einfach für uns drei gesprochen behaupten. Aber jetzt in diesem Fall kann ich das total verstehen, dass man bei so einem bildgewaltigen und auditiv gewaltigen Film auf jeden Fall da die ganz große Leinwand haben möchte. Also das finde ich jetzt in diesem Fall überaus nachvollziehbar und interessant, dass du da jetzt sogar sagst, die Erfahrung Kino ist ja schon gut, ist ja jetzt schon nicht wie Homescreen so, aber da wünschst du dir nochmal das ganz große Kino. Kann ich gut verstehen. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr froh auch, dass ich ihn so in diesem maximal riesigen Kino gesehen habe. Das war auf jeden Fall, hat der Film sehr profitiert von, finde ich.
Gehen wir vielleicht bei dem Aspekt noch einmal ganz kurz zu dem ersten Film zurück. Jo. Denn ich glaube, wir hatten am Ende des Podcasts alle so ein bisschen das Fazit gegeben beim letzten Mal, dass es definitiv ein Film fürs Kino ist und wir alle glaubten, dass der zu Hause nicht so wirken würde, ne?
Das ist richtig.
Also beim ersten Teil, ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe mir den jetzt, der ist ja aktuell bei Netflix und ich habe mir den dann vorher nochmal angesehen, um auch meine Erinnerung aufzufrischen. Und ich fand, dass der zu Hause eigentlich auch echt gut gewirkt hat. Also ich war tatsächlich überrascht, weil das ist ja, ich habe mir den sogar dann nachmittags, glaube ich, angeguckt. Also es war sogar noch hell draußen und ich habe hier keine, in meinem Wohnzimmer keine Rollade, die ich runter machen kann. Von daher, ja, war es sogar eben gar nicht so, dass ich nur den Screen gesehen habe, sondern es eben noch hell war. Und trotzdem fand ich, dass das ging sogar auf dem Fernseher. Also ich hätte es tatsächlich anders erwartet.
Ja, das ist ja interessant. Müssen wir also unsere Prediction von 2021 noch mal ein bisschen revidieren zumindest. Ja, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, ja, aber vielleicht. Ist ja dann, spricht er dann eher für den Film, sag ich mal.
Ja, ja, auch, aber ich finde halt auch, das liegt vielleicht daran, dass der erste so ein Worldbuilding-Film ist, dass er so ein Aufbaufilm ist, ne? Also, der hat zwar dann auch tolle Bilder gehabt und auch so die ein oder andere größere Actionsequenz, aber eigentlich nur eine richtig große Actionsequenz, der Angriff der Harkonnen, ne? Sonst ist der ja sehr ruhig. Das war ja auch einer der Kritikpunkte von Mauritz, meine ich, beim letzten Mal, ne?
Ja, das stimmt. Das ist mir auch so im Kopf geblieben. Ja, richtig.
Und von daher glaube ich aber, dass es bei diesem Film tatsächlich so ist. Also ich glaube, bei diesem Film ist es noch stärker der Fall, dass man den im Kino sehen sollte. Ja, du hast den ersten Teil nicht nochmal geguckt, oder?
Nee. Das habe ich jetzt zeitlich leider nicht nochmal geschafft. Wäre sicherlich auch reizvoll gewesen, um da auch nochmal die Handlung aufzufrischen. Aber ich habe mir da die Handlung nochmal durchgelesen, damit ich nochmal ein bisschen mehr im Bilde bin. Und die wichtigsten Aspekte waren mir da aber auch eigentlich noch im Kopf. Von daher hoffe ich mal, dass das nicht zu viel weggenommen hat von meiner Schauerfahrung.
Also ist es, wie würdest du das denn sagen? Als du jetzt den zweiten Teil gesehen hast, hat dir da was gefehlt? Waren da so ein paar Sachen, wo du dachtest, hä? Oder dich nicht mehr so daran erinnern konntest? Oder würdest du sagen, einmal den ersten geguckt zu haben, hat dir da gereicht als Vorwissen?
Ja, ich würde eigentlich im Ganzen sagen, da hat mir einmal den ersten geguckt zu haben und ja jetzt auch vor längerer Zeit schon, hat mir da gereicht mit jetzt dem nochmal ein bisschen lesen. So, das hat auf jeden Fall genügt. Ich war mir nicht ganz sicher, das kann ich, denke ich, auch ohne Spoiler sagen, ob Josh Brolins Figur im zweiten Teil die Figur war, die im ersten Teil den Namen Duncan Idaho hatte, der mir noch sehr im Kopf geblieben ist. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, er ist es nicht, es ist eine andere Figur. Nee. Aber das war eigentlich die größte, das größte Lore-Unverständnis, was ich so hatte beim Schauen. Also ich denke, das ging dann noch. Ich habe gut reingefunden, gut nachvollziehen können, alles easy.
Okay. Ja, Duncan Idaho war die Figur von dem Aquaman.
Ja, von Jason Momoa, richtig, ja.
Jason Momoa, genau, richtig. Aber
genau.
Sind natürlich auch leicht zu verwechseln. Der eine ist, glaube ich, der Schwertmeister und der andere der Waffenmeister oder so.
Ja, genau. Also die sind ja und sind ja auch beide auf einer Seite, sage ich mal. Also ich finde, das ist verzeihlich. Ja. Es waren ja jetzt nicht die Hauptprotagonisten, da durcheinander zu kommen nach 2 Jahren. Wollen wir denn mal damit anfangen? Was fandest du denn jetzt an Dune Part 2? Was hat dir denn gut gefallen?
Wir können ja auch erstmal direkt auf der audiovisuellen Ebene einsteigen, wo wir gerade schon über das Kinoerlebnis gesprochen haben und dass es eine große Leinwand sein sollte. Denn das ist natürlich auch, finde ich, an diesem Film eines der herausragendsten Dinge. Also die Bildgewalt und erneut natürlich auch der Soundtrack von Hans Zimmer, den ich hier wieder ganz, ganz grandios fand.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ich finde auch auf der Ebene knüpft der Film nahtlos an den ersten Teil an. Ja, und ist wirklich einfach audiovisuell ein absoluter Brecher. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also bildgewaltig und der Soundtrack, der schwelt dann so richtig an. Also das ist wirklich sehr, sehr mitreißend auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
Ich fand ihn sogar noch besser als den ersten Teil in dem Punkt. Also der Soundtrack war sicherlich im ersten Teil auch schon gut, aber hier ist er mir einfach noch mehr in Erinnerung geblieben. Und ich habe den jetzt auch noch mal gehört. Und ja, den find ich sehr, sehr krass. Also direkt einer der ersten. Ich weiß nicht, hast du den Soundtrack dir mal angehört, nachdem du den Film gesehen hast?
Nee, nicht spezifisch.
Okay. Eines der ersten Themes in dem Film, das heißt, glaube ich, Beginnings Are Such Delicate Things. Mhm. Den finde ich schon fantastisch, das Stück. Also ich finde, der ist nicht nur so Atmosphäre bauend, sondern der ist auch richtig schön im Mittelteil und das ist auch so ein Thema, das nochmal häufiger in dem Soundtrack aufgenommen wird. Das fand ich hier wirklich absolut grandios. Und ich fand auch, was mich ja ein bisschen am ersten Teil gestört hat, war so das Color Grading, weil ich fand den so sehr, ja, die Farben sind halt nicht so prächtig gewesen, meiner Ansicht nach, im ersten Teil. Das war eher so ein bisschen so ein Grauschimmer, der über allem lag. Es war alles so ein bisschen matt, ne?
Ja, ja.
Und ich finde, das macht dieser Teil auch etwas besser. Also ich finde zum Beispiel, dass der erste Teil die Wüste nicht so gut genutzt hat, was das Visuelle angeht. Da finde ich, hat dieser Film doch eher ein paar noch deutlich eindrucksvollere Szenen. Und vielleicht können wir da ja dann auch direkt mal überleiten. Relativ am Anfang gibt's ja natürlich die Szenen, in denen Paul mit den Fremen ein bisschen lernt, mit der Wüste umzugehen, wie man die Wüste durchquert. Und dann gibt's natürlich auch den Wurmritt. Ich würde sagen, eines der Highlights direkt am Anfang.
Ja, zweifelsohne. Auf jeden Fall. Dem stimme ich zu, ja. Ja, genau. Er lernt da so ein bisschen die Lebensart der Fremen kennen, irgendwie da dieses indigenen Volks von Arrakis. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie so eine Filmtrope, was man jetzt irgendwie auch schon kennt aus anderen bekannten Blockbustern irgendwie, sei es jetzt Avatar oder andere Filme, dass der Protagonist, der da so ein bisschen ja, der Unbekannte oder der Aussätzige ist irgendwie bei einem edlen Volk oder hier Dancing with Wolves ist auch so ein Beispiel dafür, dass der da so ein bisschen sich der Lebensweise dieser Gruppe annähert. Und das fand ich auf jeden Fall alles so ganz nett, aber hat man natürlich auch alles irgendwie schon gesehen. Aber was einen ja wirklich dann nochmal da in diese außerirdische Welt holt, und ich finde auch beim ersten Teil war schon das Worldbuilding eine der großen Stärken des Films, ist dann eben, wie du gesagt hast, dieser Wurmritt. Und dafür finde ich, dass das Wort Wurm und auch das Tier Wurm so absolut uncoole Tiere sind, wird das da auf jeden Fall schon sehr episch inszeniert. Also, ja, weiß ich nicht, das ist schon eine gute Szene auf jeden Fall. Ja, da ist man schon gut involviert und ist sehr aufregend auf jeden Fall, wenn er da durch diese große Düne schießt und so. Das ist schon auch ein guter Abschluss, würde ich sagen, so des ersten Akts oder des ersten Drittels des Films vielleicht. Ich weiß nicht mehr ganz, wie es in der Laufzeit war. Aber das bietet so einen guten kleinen Zwischenhöhepunkt, sage ich mal, absolut, ja.
Auf jeden Fall. Und fast so ein bisschen so ein Höhepunkt, wo ich dachte, also im ersten Teil, der endete ja sehr auf einer ruhigen Note, ne?
Ja.
Der endete ja sehr so mittendrin, ne?
Ja.
Und ich mir fast dachte, vielleicht hätte das auch noch in den ersten Teil zum Ende hin reingepasst. Aber natürlich, klar, muss man irgendwo den Strich ziehen. Und wenn der erste Teil dann über 3 Stunden lang gewesen wäre und der zweite Teil dafür kürzer, weiß ich auch nicht. Also, ja. Aber das war ja das, was auch Mauritz beispielsweise am ersten Teil auszusetzen hatte, dass der dramaturgisch jetzt natürlich nicht so befriedigend endete, ne?
Richtig, ja, das war einer von Mauritz Hauptkritikpunkten, dass ihm so die Spannungskurve nicht gut gefallen hat, weil der so, ja, auf so einer ruhigen, offenen Note einfach geendet ist und jetzt nicht mit einem großen Payoff oder so.
Richtig, ja. Aber dafür finde ich, man kriegt sehr, sehr viel Payoff von dem, was eben im ersten Teil aufgebaut wird in diesem Film.
Was denn zum Beispiel?
Ja, da müssen wir jetzt natürlich schon ziemlich in die Handlung reingehen, ne?
Ja, müsste man in Spoiler-Territory gehen, ne? Ich glaube aber, dass wir nicht ganz umhin kommen. So, zumindest habe ich ein paar Punkte, Nein. die ich anbringen will, wo ich eigentlich. Ja, also ich kann es auch ganz vage halten.
Nein, wir werden einen Spoiler-Part einführen,
ja,
auf jeden Fall.
Ist glaube ich, besser, den, ja.
Den machen wir dann gleich, sagen wir, jetzt ist hier Spoiler. Aber wir können natürlich vorher noch mal trotzdem probieren, noch mal spoilerfrei für alle zu umreißen. Wie hat uns der Film gefallen und würden wir denn jetzt hier eine Kinoempfehlung oder generell eine Schauempfehlung aussprechen? Das könnten wir ja vielleicht schon mal machen, ne?
Ja, zweifelsohne auf jeden Fall, ja. Also was mich auf jeden Fall durch die Bank weg nicht begeistert, aber was mir solide aufgefallen ist, ist die schauspielerische Leistung. Das ist ja auch wirklich eine Bandbreite an großen Namen und Hollywood-Stars, die sich da die Ehre geben auf der Leinwand. Das hat mich richtig überrascht. Ich glaube, es sind auch wirklich nochmal so 3, 4 mehr irgendwie oder die nochmal eine größere Rolle kriegen als im ersten Film. Aber das sind ja wirklich lauter auch sehr junge Stars irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest auch einige Leute noch mal ins Kino lockt oder noch mal spezifisch interessiert irgendwie, die da zu sehen. Also so aus der schauspielerischen Riege her ist das auf jeden Fall ja ein Feuerwerk, würde ich sagen.
Ja, nicht nur junge Stars, auch natürlich altgedientere. Ne? Wir sehen hier beispielsweise Christopher Walken als Imperator natürlich mit seinem großen Auftritt. Jo. Wir sehen Charlotte Rampling als die Anführerin der Bene Gesserit. Mhm. Und natürlich auch so mit Javier Bardem und Josh Brolin, auch welche der, sag ich mal, Mittelalten-Gide, Stellan Skarsgård natürlich, der auch schon im ersten Teil dabei war. Aber neu dabei hier natürlich auch Florence Pugh als die Tochter des Imperators.
Genau.
Und Austin Butler als Fate Rauter Harkonnen.
Der Neffe oder so von dem Clan-Oberhaupt der Harkonnen-Familie von Baron Wladimir Harkonnen. Der Name ist mir auf jeden Fall auch, ohne jetzt nochmal nachzulesen, im Gedächtnis geblieben. Sehr einprägsam. Mhm. War auch, finde ich, eine der coolsten Figuren, auch schon des ersten Teils eigentlich. Richtig geiler
der Baron.
Antagonist. Ja, absolut, finde ich, ja.
Ja.
Jetzt auch in diesem Teil.
Ja, so. Also der Antagonist ist ist natürlich von ihm grandios verkörpert. Er ist natürlich sehr böse, war auch schon am ersten Teil. Es gibt auch keine positiven Eigenschaften eigentlich, die man an der Figur hervorheben könnte.
Nee.
Aber gerade dieses, ja, wie er inszeniert ist, ne, das ist ja auch schon im ersten Teil, dass er immer in diesem Sumpf Wasser badet und so, das ist so ein bisschen wie Marlon Brando in Apocalypse Now, habe ich den Vergleich gezogen im ersten Teil.
Mhm.
Ja, finde ich hier auch wieder.
Eigentlich, ja. Ja.
Und natürlich dann dieser Überraschungsfaktor, dass er eben diese Antigravitatoren eben dann fliegen kann und dann sein Umhang noch bis zum Boden reicht. Ich finde, das macht immer einen sehr krassen Eindruck auch, ne?
Ja,
weil
absolut,
er eben so massig ist und man dann denkt, der ist komplett unbeweglich und ja, aber dann doch eben das nicht ist, ja.
Ja, also absolut. Also das ist schon, finde ich, eins, also so der Antagonist auch für so einen Science-Fiction-Film jetzt ist ja schon wichtig, sag ich mal. Ich finde so andere Filme, wenn der Antagonist nicht richtig gut ist, auch viele Marvel-Filme oder so kranken so daran, fand ich hier richtig gut wieder. Und der hat ja auch noch eine Reihe von Handlangern, eben seine Verwandten aus seiner Familie. Ja, ich fand, die haben sich auch gut voneinander abgesetzt, so, obwohl die natürlich schon relativ stumpf und relativ ähnlich alle zueinander sind, so fand ich da so diese Familiendynamik und so, und dass er da so als Oberhaupt die Fäden in der Hand hat, fand ich auf jeden Fall schon reizvoll und ja, schon mal ein guter Pluspunkt des Films.
Ja, Dave Bautista als Rabban Harkonnen, der im ersten Teil natürlich noch so der Handlanger war, tritt hier mehr in den Hintergrund, wird vielleicht sogar so ein bisschen, ja, runtergemacht, eben dann von Fate Rauter Harkonnen, hier von Elvis Austin Butler gespielt, der Elvis Presley in dem Biopic gespielt hat, vor 2 Jahren, glaube ich, das ich ja sehr furchtbar fand. Aber hier, finde ich, ist er auch wirklich extrem stark. Also sein gesamter Auftritt ist für mich einer der größten Pluspunkte am Film.
Ja, der ist schon richtig beängstigend und richtig widerlich auch, ne? Finde ich auch, absolut. Also ich finde, was man da vielleicht bemängeln könnte so, ist, dass der natürlich unter so diese ganze Harkonnen-Riege sind natürlich sehr brutal und sehr böse, nur zu dem Zweck oder nur aus dem Grund, weil sie halt böse sein müssen. Also ich finde, das sind jetzt nicht unbedingt dreidimensionale Figuren, aber das müssen sie auch gar nicht. Also ich finde auch, die schauspielerische Leistung ist da so stark und das fügt sich halt gut in den Plot, dass das jetzt nicht ein großer Kritikpunkt ist, finde ich. Aber könnte man sicherlich kritisieren aus der Perspektive. Die haben jetzt keine tiefgehende eigene Motivation, außer dass sie halt ihre Ressourcen verteidigen wollen oder ihre, ja, weiß ich nicht, die Zukunft ihrer Familie in gute Bahnen lenken wollen, sag ich mal.
Ja, genau, richtig, ja. Nicht wie der Baron Harkonnen ebenso. Ne?
Ja.
Aber ich finde hier, der ist vor allem richtig geil inszeniert. Also so die ersten Szenen, wo er auftritt. Ich finde generell alles, was auf dem Harkonnen-Planeten, auf GD Prime passiert, ne?
Mhm.
War für mich das absolute Highlight am Film.
Ja, kann ich verstehen.
Geht dir das ähnlich?
Ja, also kann ich total verstehen. Ich fand auf jeden Fall, also jetzt darauf bezogen und dann natürlich weitergedacht auch generell auf den Film, fand ich wieder einer der großen Pluspunkte des Films war das Worldbuilding, dass man da nochmal so eine frische, nicht erschöpfte Science-Fiction-Welt jetzt irgendwie abseits von Star Wars oder irgendwie dem MCU nochmal präsentiert kriegt, in die man richtig eintauchen kann und auch gleich ein Gespür für die unterschiedlichen Fraktionen mit ihren eigenen Interessen da bekommt, fand ich sehr nice. Und wie sich das dann eben auch stilistisch voneinander absetzt, dass man da diese krasse Wüste mit diesem krassen gelben Orange-Filter hat auf Arrakis eben. Und dann auf dem, wie heißt er, Prime-Planeten der Familie Harkonnen.
GD Prime.
GD Prime, diesen krass ekligen Graufilter, was man ja also gar nicht gewohnt ist, finde ich, aus normalen Blockbustern, dass das so krass da eingesetzt wird und durchgezogen wird. Also das war ja dann fast wie ein Schwarz-Weiß-Filter eigentlich. So die Farben aus allem herausgewaschen. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool gemacht und ja, sehr großer Pluspunkt des Films.
Fun Fact, die haben das mit Infrarotlicht gefilmt.
Krass. Ja, ja, also auch handwerklich und interessant.
Richtig. Und dadurch ist ja auch dieser Effekt, dass praktisch, also um ein bisschen die Lore zu erklären und das vielleicht auch schon etwas, worauf ich direkt eingehen kann, ich habe mich nach diesem Film wirklich enorm für diese Lore begeistert. Also seitdem ich den geguckt habe, und das hatte ich beim ersten Teil überhaupt nicht, bin ich richtig interessiert, mehr über die Welt zu erfahren. Ich habe mir jetzt auch das Buch gekauft, habe da jetzt auch schon 70 Seiten oder so drin gelesen und höre dauernd Podcasts dazu. Ich habe mir jetzt auch noch mal den alten Dune-Film von David Lynch angeguckt.
Oh ja.
Und da können wir vielleicht nachher noch mal drauf kommen. Aber dieser Film hat mich da sehr für interessiert, sehr für begeistert. Und was ich jetzt zu dem Planeten noch sagen wollte, ist, dass die, also soweit ich das in der Lore verstanden habe, dieser Planet eine schwarze Sonne hat. Also eigentlich gar keine Farben existieren auf diesem Planeten.
Mhm.
Und deswegen ist es auch, finde ich, so toll inszeniert, wenn die aus dem Schatten raustreten, praktisch in das Licht rein und dann werden ja die Farben weggezogen. Ne? Mm,
ja,
also die,
ja.
Wenn die im Schatten sind, dann sind sie, ist es ja nicht schwarz-weiß, dann sind die Farben noch da, dann gehen sie ins Licht und dann wird es erst. Das finde ich einfach, war so geil inszeniert und so eine tolle Stylistic Choice für die Darstellung dieses Planeten.
Ja.
Also das fand ich unglaublich stark. Ich hätte fast gerne noch mehr davon gesehen.
Ja, da hast du es jetzt gut innerhalb der Lore erklärt. Nochmal ist ja auch interessant. Aber ja, also dich als jemand, der ja auch viele, sag ich mal, irgendwie fiktionale Werke schon kennt und gelesen und gesehen hat, dann nochmal so für die Lore begeistern, das ist ja auch schon ein kleiner Pluspunkt für sich selbst gesehen. So, also ist ja sehr interessant, dass du da jetzt so abgetaucht bist. Aber kann ich total verstehen. Ja. Also das hat mich wirklich auch ja, in den Bann gezogen und begeistert auf jeden Fall, ja.
Was sagst du denn zu Timothy Chalamet? Mauritz hat ja auch im ersten Part kritisiert, dass der also sehr blass geblieben ist.
Ja, ich finde die Figur, er ist ja Paul Atreides, der Stammeshalter der Familie Atreides, der letzte übrig gebliebene. Spoiler ich jetzt einfach mal aus dem ersten Teil.
Ja, das haben wir ja schon.
Haben wir ja, genau, denke ich, kann man voraussetzen. Ja, ich finde, er gewinnt auf jeden Fall schon an Tiefe so jetzt im zweiten Teil, auch gerade seine ganze Arc da, die ja viel Raum einnimmt, so sag ich mal, in der ersten Hälfte mit den Fremen und wie er da hadert mit seiner Rolle als Auserwählter oder vielleicht auch nicht Auserwählter und wie er sich in diese Kultur einfügt, finde ich, verleiht ihm auf jeden Fall Tiefe und finde dieser Punkt jetzt, dass er sehr blass geblieben ist, ist jetzt im zweiten Teil auf jeden Fall nicht haltbar mehr und ja, ich finde, das ist ein solider Protagonist, den man irgendwie gerne folgt, ist jetzt vielleicht kein zweiter, weiß ich nicht, Harry Potter oder Luke Skywalker oder so, aber nee, finde ich alles in Ordnung. Ist jetzt für mich kein Negativpunkt.
Den Luke Skywalker-Vergleich können wir vielleicht nachher nochmal machen, weil auch alle diese Figuren, Harry Potter, Luke Skywalker, auch Anakin Skywalker, ich finde fast, er ist mehr zu vergleichen mit Anakin Skywalker.
Ja, das aber stimmt. Aus der Hinsicht, dass er der Auserwählte ist, ne?
Ja.
Ja, ja, da hast du recht, ja. Ich habe jetzt halt an so ganz charismatische Protagonisten gedacht, aber ja, ist richtig.
Okay. Aber ist Luke Skywalker so ein ganz charismatischer Protagonist eigentlich auch nicht, oder?
Also der ist ja aber eigentlich auch eher blass. Aber ich finde, der hat ein groß, aber der hat so in der Popkultur ein hohes Standing, würde ich einfach sagen.
Ja,
beispielsweise
steht ihm ja schon die Show auch in den Star Wars Filmen. Egal, wir wollen jetzt nicht über Star Wars reden.
Nein, ich wollte mit dem Punkt gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern nur, genau, ja.
Ja, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, dass hier Timothy Chalamet auf jeden Fall mehr kriegt, einfach mehr Fleisch an seiner Figur und dadurch, ja, kann er hier auch zeigen, dass er ein guter Schauspieler ist. Das finde ich schon. Ja, und ja, wie gesagt, im ersten Teil ist er halt noch ein eher, ja, ich sag mal, unbeschriebenes Blatt. Er ist ja noch einfach der, ja, Thronfolger in seinem Hause, hat noch nicht viel von der Welt gesehen außerhalb der Kammern, in der er halt unterwegs war. Ja, und das ändert sich eben in diesem Film. Und dadurch wird er doch eine sehr interessante Figur, auf die wir gleich sicherlich nochmal eingehen wollen. Wollen wir mal zu einem Vorabfazit, bevor wir in den Spoilerbereich gehen, kommen?
Ja, können wir gerne machen.
Hast du noch einen anderen Punkt?
Ja, nee, ich glaube, dann muss ich in Spoiler-Territory gehen. Also ich habe auf jeden Fall einige Sachen noch, die ich anmerken möchte, aber dann muss ich in Spoiler-Territory gehen. Von daher können wir jetzt erstmal machen, ja.
Okay. Also,
ich fand ihn auf jeden Fall, hat mir besser gefallen als der erste Teil. Und ich finde ihn auf jeden Fall empfehlenswert und würde auch sehr empfehlen, ihn im großen Kinosaal anzuschauen, weil es halt da einfach wirklich ein Brett ist. Und ich fand auch das Pacing in Ordnung und die Laufzeit ist ja, meine ich, auch sehr lang wieder, wie das ja bei vielen Blockbustern heutzutage so üblich ist. Aber für mich war er auf jeden Fall nicht extrem zu lang, also ich fand eigentlich die Zeit ganz gut genutzt und von daher bin ich so bei einer 7 von 10.
Okay, also du hast auch noch was auszusetzen am Film.
Ja.
Okay, das ist interessant. Ja, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, würde sagen, ich würde auch empfehlen, den Film im Kino zu sehen, definitiv. Das habe ich ja ein bisschen schon durch die Bubble getan. Ich muss auch sagen, dass ich direkt, als ich aus dem Kino kam, war ich so mit dem eigentlich wollte ich eine ganz andere Metapher nutzen, egal. Ja, okay. Ich war halb enttäuscht.
Okay.
Ich war halb enttäuscht und halb begeistert so ein bisschen. Also ja. Ich dachte sowohl, der ist besser als der erste Teil, der macht viel mehr als der erste Teil, der ist eigentlich eine Verbesserung auf ganz vielen Ebenen. Aber ich finde auch, dass er so Sachen im Worldbuilding, für die der erste Teil sich sehr viel Zeit genommen hat und auch für dieses, für diese Zusammenhänge in dieser Welt, die Zeit nimmt er sich dann nicht mehr so sehr, finde ich. Und fühlt sich dann tatsächlich für mich trotz der langen Laufzeit, 2 Stunden 45, in Teilen sogar ein bisschen gerusht an.
Okay, krass. Das muss man auch bei der Lauflänge erstmal schaffen, ne?
Ja, aber ich finde, gerade in der Figurenentwicklung merkt man das. Und das hat auch gewisse Gründe, die wir gleich im Spoilerbereich nochmal adressieren, denn der Film macht auch einiges anders als im Buch. Als das Buch. Und deswegen habe ich erst, nachdem ich direkt aus dem Kino kam, habe ich auch bei Letterboxd eine Kritik dazu verfasst, habe dem auch 7 von 10 Punkten gegeben, weil es halt wirklich inhaltlich eben so ein paar Dinge gab, die mich wirklich gestört haben. Um das nochmal kurz einzuordnen, der Film kriegt bisher wirklich überragende Kritiken. Also er steht aktuell bei IMDb nach 145.000 Votes bei einer 9 von 10 im Schnitt, 9,0. Das ist dieselbe Wertung wie The Dark Knight zum Beispiel. Also er ist damit in den Top 10 der bestbewerteten Filme. Mhm, ja, und auch zum Beispiel bei Letterboxd ist er auf Platz 6 der bestbewerteten Filme überhaupt. Also er kriegt herausragende Kritiken. Von daher können wir hier vielleicht sogar mit unseren etwas, ja nicht mal kritischen, wir sagen ja beides ein guter Film, Wertung vielleicht sogar zur Minderheit gehören. Ich muss aber sagen, dass ich, je länger ich über den Film nachgedacht habe, es nicht mehr rechtfertigen konnte, dem 3,5 Sterne von 5 zu geben oder 7 von 10 und ihn schon, obwohl ich ihn noch nicht nochmal geguckt habe, was ich unbedingt will, schon korrigiert habe auf 8 von 10.
Okay, ja, fair. Ja. Also kann ich auf jeden Fall verstehen. Finde ich jetzt keine kontroverse Meinung.
Nö, das denke ich auch. Und wir werden ja eben im Spoiler-Bereich nochmal darüber reden jetzt gleich, warum der Film, finde ich, auch im gesamten Blockbuster-Bereich eigentlich etwas ist, was so nie da gewesen ist und was wirklich extrem interessant ist, meiner Meinung nach. Und das, obwohl ja die Geschichte ja wirklich 60 Jahre schon alt ist. Also das Buch ist ja schon von 1965, glaube ich.
Das mag sein, ja. Ist auf jeden Fall schon literarisch ein Klassiker.
Und hat viele andere inspiriert. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt diesen zweiten Teil gesehen habe, verstehe ich auch, warum. Deswegen habe ich jetzt auch so großes Interesse daran, das Buch zu lesen, was mir der erste Teil beispielsweise nicht unbedingt gezeigt hat und auf gar keinen Fall die David Lynch-Verfilmung gezeigt hat, warum das als so ein großer Klassiker gilt. Genau, aber da kommen wir jetzt, würde ich im Spoiler-Territory sagen, zu, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich starte jetzt einfach mal rein mit der Aussage, dass ich sagen würde, Mauritz würde diesen Film komplett mit der gleichen Argumentation wie beim ersten Teil zerreißen, weil der Film ja im Grunde genommen genauso offen und mit so...
Moment, wir machen einmal eine Spoilerwarnung hier.
Ja, aber haben wir jetzt doch gesagt, dass wir jetzt
okay, ja gut, okay.
Ich habe das jetzt schon als gut, abgeschlossen jetzt betrachtet, ja.
Also letzte Warnung.
Okay, letzte Warnung, schaltet aus jetzt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Dass der Film ja genauso wie der erste Teil so völlig offen mit so gar keiner Closure endet und man wieder einfach nur das Gefühl hat, also ich hatte extrem das Gefühl, ja, das ist jetzt halt so der nächste Schritt, also der leitet jetzt halt so den nächsten Teil der Reihe irgendwie ein. Ja, aber mir hat da einfach irgendwie ein bisschen Closure gefehlt und das war halt schon ähnlich wie beim ersten und ich finde, es ist ja auch, man kann halt immer sagen, ne, es ist ja ein Teil einer Reihe nur, aber ich finde, es ist ja auch ein Kunststück so, was anderen Filmen auch besser gelingt, auch einzelne Teile einer Serie sinnvoll abzuschließen und für sich stehen lassen zu können. Und ich fand, also jetzt Hardcore-Spoiler, ich fand dann dieses, ja, Paul geht jetzt in den Heiligen Krieg, hier ist jetzt die Schlacht vorbei und der fängt das jetzt da einfach an, die anderen Häuser sind jetzt alle da, was ja so den Mega-Battle irgendwie da voranknündigt, fand ich total unbefriedigend und richtig komisch, dass das dann da geendet hat einfach. So, also da war ich dann wirklich so, was? Das ist jetzt das Ende? Das fand ich sehr unbefriedigend und sehr doof.
Okay. Ja, interessant. Ich glaube nicht, dass Mauritz genauso argumentieren würde, aber er ist jetzt nicht da. Wir wissen es nicht.
Er ist jetzt nicht da. Nee, ich wollte nur seinen Punkt aufgreifen aus dem ersten Teil.
Ja, ich würde trotzdem ihm den Film empfehlen, weil ich finde, ich glaube, dass er deutlich mehr hat, was ihn dann auch reizen würde oder auch was Leute reizen würde, die eben auf diesen Payoff im ersten Teil gewartet haben. Also ich finde, dass der schon sehr viel Payoff gibt und ja eigentlich die Geschichte um die Figuren des, um die Figur des Imperators, um das Haus Harkonnen und so auch abschließt. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt komplett offen geblieben ist.
Nee, das stimmt. Ja, das ist.
Also der Baron Harkonnen wird getötet.
Ja, das fand ich sehr schade.
der Imperator ist gestürzt, also von daher, das ist schon so. Der Planet Arrakis ist praktisch ja nicht mehr in der Hand der Harkonnen oder des Imperators. Aber, ja, okay, ich habe das auch direkt nach dem Film so empfunden, dass mir die Closure gefehlt hat. Es fühlte sich ein bisschen so an, wie halt so der nächste Aufbaufilm. Und das mag ich ja überhaupt nicht aktuell. Das ist zum Beispiel, wenn man sich die aktuellen Marvel-Filme anguckt. Abgesehen von Guardians of the Galaxy 3, den ich ja toll fand, der ist ein Abschluss, danach kommt nichts mehr. Oder vielleicht kommt noch was, aber es ist irrelevant für die Geschichte der Figuren. Und sonst ist jeder Marvel-Film, der aktuell rauskommt, oh, jetzt kommt danach noch was anderes Größeres. Das ist alles nur Aufbau für irgendwas. Das ist in jedem Marvel-Film so. Und das finde ich eine furchtbare Tendenz von Blockbustern, dass es überhaupt kein Closure mehr gibt. Das alles nur Aufbau zum nächsten Teil und es ist ein endloses Universum. Das hat mich dann auch geärgert bei diesem Teil. Bis ich mich ein bisschen mehr eingelesen habe. Denn ich finde, eigentlich, ich werde mir natürlich den nächsten Teil auch angucken und Frank Herbert, der Autor, hat auch ja noch mehr Teile geschrieben. Es gibt insgesamt 6 Teile. Die handeln nicht alle von Paul Atreides. Ich glaube, nur 3 Teile handeln von Paul Atreides. Aber das Buch endet tatsächlich sehr ähnlich wie dieser Teil. Nur, dass die Figur von Chani abgeändert wurde. Die Figur von Chani ist im Buch weiterhin sehr unterwürfig. Hier ist also, Chani ist ja die Fremen, mit der er eine Beziehung anfängt.
Ja, da muss ich gleich auch noch mal was
sagen. Und da möchte ich auch noch mal was zu sagen, ja. Die fand ich nämlich auch nicht gut, die Beziehung. Ja. Wie die aufgebaut wird. Und die wendet sich im Film hier von ihm ab. Und geht nicht mit ihm. Und das ist im Buch halt anders. Aber den Punkt, den Frank Herbert mit dem Buch machen wollte, und er hat danach eigentlich nur Dune Messiah, den nächsten Teil, geschrieben, weil er das Gefühl hatte, dass die Leser den Punkt, den er machen wollte, nicht verstanden haben. Also vielleicht hatte er sicherlich auch irgendwelche monetären Hintergedanken, möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber dramaturgisch. Eigentlich ist der Punkt auch hier am Ende dieses Films gemacht, finde ich. Und dadurch ist es schon abgeschlossener Film. Und zwar, dass das Warten auf einen Messias oder das blinde Gehorchen auf einen Führer oder das Heroisieren von so einzelnen Figuren eigentlich immer nur zu mehr Leid führt. Und das macht der Film ja eigentlich am Ende klar, weil was danach passiert, ist vielleicht für die Story relevant, aber eigentlich ist es auch nicht relevant, weil wir wissen, dass mehr Leid passiert ist. Geht jetzt ein heiliger Krieg los, ein Krieg zwischen den Häusern. Und der heilige Krieg ist ja wie vieles andere, der Dschihad ist ja wie vieles andere in diesem Film auch aus der islamischen oder arabischen Kultur genommen. Und wenn wir zum Beispiel der Mahdi, wie er genannt wird, liebe Grüße gehen raus an Mahdi übrigens
an der Stelle. Liebe Grüße an der Stelle, ja.
Ist ja auch ein Begriff aus der arabischen, islamischen Kultur. Und eigentlich, wenn man diese Geschichte auf unsere Welt projizieren würde, du hast einen Terroristen, der sich als ein religiöser Führer aufspielt, um dann praktisch einen Herrscher zu stürzen, gewaltsam. Das wäre bei uns, wäre es halt einfach eine terroristische Organisation. Und dass die anderen Häuser dann den nicht als neuen legitimen Herrscher anerkennen, ist ja völlig klar. Und wenn man das reflektiert, muss man sich fragen, ist denn hier Paul Atreides überhaupt eine gute Figur?
Ja.
Am Ende.
Also äußerst interessant, dass er ja jetzt richtig hier die tiefgreifenden Aspekte angeschnitten auf jeden Fall. Das ist ja auch wirklich eine Sache, weil was wir vorhin gesagt haben, bei Star Wars, bei Luke Skywalker, habe ich auch mal, ich glaube, in so einem Meme oder so gesehen. Aber wenn man das natürlich so sieht, ist er ja auch ein Junge, der irgendwie radikalisiert wird von einer Rebellenfraktion, die sich gegen die herrschende Macht auflehnt und da irgendwie so ja, so Anschläge verübt. Also natürlich ist die herrschende Macht, ich will das jetzt nur beschreiben, gar nicht politisch gemeint, ist ja die herrschende Macht in Star Wars irgendwie ein faschistisches Regime so. Aber klar, aus der Perspektive, und auch hier, ist Paul ist ja inszeniert als Protagonist, also der Zuschauer soll sich ja identifizieren und mit ihm mitfiebern praktisch. Aber klar, wenn du es nur so beschreibst, ist es auf jeden Fall vielleicht keine eindeutig gute Rolle, die er einnimmt. Oder zumindest ist das, ja, wenn man das so betrachtet, ambivalenter auf jeden Fall, ja. Und das ist natürlich sehr interessant, dass das so diesen Gedankenprozess anregen kann.
Ich würde da aber auch widersprechen, muss ich sagen.
Wobei?
Ich finde das nicht vergleichbar. Ich finde auch nicht, dass Paul zum Ende des Films hin noch eine Figur sein soll, mit der sich der Zuschauer identifiziert. Im Laufe der Handlung ja.
Aber am Ende
aber ich
nicht
finde
mehr.
Ich finde am Ende nicht mehr. Weil das ist ein ganz interessanter Aspekt, den ich in einem anderen Podcast auch gehört habe. Ja. Überleg mal, was ist die letzte Einstellung im Film von Paul?
Ja, ich erinnere es nicht mehr.
Nein, man kann sich nicht dran erinnern, weil der Film nicht mit ihm als Protagonisten endet. Mhm. Luke Skywalker im ersten Star Wars, die letzte Einstellung ist, er lacht, da hat die Medaille um.
Genau, wie sie die Medaille verliehen bekommen. Ja, genau, die Helden.
Ja. Ja.
Ja.
Und bei ihm, nein, die Kamera, da werde ich beim zweiten Gucken auch nochmal drauf achten, die Kamera distanziert sich immer mehr von ihm und wir nehmen eigentlich immer mehr die Perspektive von Chani ein. Und deswegen ist ja auch Chani praktisch am Ende der letzte Shot mit ihr, wie sie den Wurm reitet. Und Paul ist immer weiter weg. Paul geht immer weiter in die weiteren Einstellungen. Die Close-Ups sind gar nicht mehr bei ihm da.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt.
Und da finde ich, macht der Film schon deutlich, und das hat Denis Villeneuve auch so beabsichtigt. Ich habe auch Interviews vom Regisseur Denis Villeneuve mir angesehen danach, wo er sagt, er wollte unbedingt diesen Punkt deutlich machen, den Frank Herbert in seinem Buch zwar auch adressieren wollte, den aber Frank Herbert oder der bei vielen Leuten nicht angekommen ist. Und das finde ich interessant, weil ich habe jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, deswegen war ich total gespannt darauf, wie du das siehst, dass sie trotzdem bis zum Ende immer noch Paul hier für den absoluten Helden und Protagonisten halten und meinen, das ist eine typische Heldengeschichte, eine ganz typische Heldenreise, aber das finde ich überhaupt nicht.
Also ich muss sagen, mir ist beim Schauen aufgefallen, ich habe es unter dem Punkt, den du jetzt angebracht hast, nicht gesehen, weil ich vielleicht auch einfach, ich habe nicht so viel Gedanken mir dazu gemacht. Und ich finde, man ist auch so gewöhnt daran, einfach die klassische Heldenreise zu kriegen. Also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass das eine Intention sein könnte. Was mir aufgefallen ist beim Schauen, und das spielt da eigentlich rein, ist, dass ich mich gewundert habe. Es ist ja ein langer Teil, wo Paul sehr hadert mit seiner Figur als Messias, sag ich mal, der Fremen. Ja. Und dann ganz zum Ende nimmt er das ja komplett an, sag ich mal. Und steigt dann wirklich in diese prophetische Rolle auf irgendwie, in der die ihn auch alle sehen. Und da fand ich auf jeden Fall, war das für mich ein bisschen ganz zum Ende, dass er dann auch diesen Heiligen Krieg ausgerufen hat und einfach gesagt hat, ich ernenne mich jetzt auch hier zum Imperator. Da habe ich gedacht, das ist ja voll der Bruch mit seiner Figur. Was ist jetzt seine Motivation? Ja. Also das hat mich auf jeden Fall total entfremdet von dem Charakter. Da habe ich gedacht, das kann ich gar nicht nachvollziehen jetzt irgendwie so. Klar, aber wenn das unter dem Gesichtspunkt als intentionale Entscheidung ist es natürlich sehr interessant, ja. Ich bin da total drüber gestolpert, dass ich dachte, wie hat er sich denn jetzt gewandelt? Irgendwie ist es ja gar nicht mehr klassische Heldeneigenschaften so zum Ende, ne?
Nee, überhaupt nicht. Deswegen finde ich, ist das auch keine klassische Heldenreise. Es gibt ja auch die Unterhaltung zwischen ihm und Lady Jessica, wo also seine Mutter, die natürlich auch eine ambivalente Figur ist in dem Universum, die dann zu ihm sagt, dein Vater hat nie auf Rache gesinnt. Und Paul sagt dann, ja, aber ich schon. Und in der normalen Heldenreise gibt es auch diese Punkte. Die gibt es auch bei Luke Skywalker, wo er dann kurz davor ist, Darth Vader umzubringen am Ende vom sechsten Teil.
Genau.
Aber dann gibt's immer den heroischen Moment.
Dass der Protagonist sich dann davon abwendet und nochmal auf den richtigen Pfad zurückkommt, wenn er auch gleich gehadert hat damit. Genau, klar, ja.
Genau, ja. Das heroische Aufrappeln nennt sich das sogar in der Erzählung.
Ja.
Und es gibt immer den heroischen Moment, wo er dann sagt, nein, ich möchte nicht so werden wie meine Feinde. Ich mach das jetzt nicht. Und den gibt's in Dune Part 2 nicht. Er ist am Ende genauso wie seine Feinde. Er ringt mit Gewalt die Macht, obwohl das halt nicht legitimiert ist. Er bringt eben auch seine Feinde um. Er startet einen Krieg, von dem er weiß, durch seine Vorsehung, dadurch, dass er von dem Bene Gesserit beeinflusst ist, und dadurch, dass er ja eventuell der Auserwählte ist, der Kwisatz-Haderach, dass er damit viel Leid auslösen wird, und er scheidet sich trotzdem für diesen Weg, weil er Rache will.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich also eine extrem dunkle, dunkle Beweggründe.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ja, sehr interessant. Also das verleiht auf jeden Fall nochmal der Figur deutlich mehr Tiefe, so. Und das hat das für mich jetzt nochmal ein bisschen eingeordnet, weil ich muss wirklich sagen, in der Erwartungshaltung jetzt einfach einen normalen Blockbuster zu sehen, habe ich das gar nicht groß überdacht, aber ich bin total darüber gestolpert, wie gesagt, über diesen Sinneswandel am Ende, den er durchläuft, so. Mhm. Ja, aber das ist nochmal eine neue Sichtweise. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Bin ich froh jetzt über den Austausch. Ja, das rückt das nochmal in ein anderes Licht.
Und ich finde auch, wie bei Star Wars, also da muss ich nochmal, deswegen hatte ich auch den Star Wars-Vergleich so unpassend gefunden, weil bei Star Wars ist es ja einfach nur eine lustige Fantheorie, und hier ist es ja wirklich die Intention des Regisseurs und auch des Originalautoren gewesen.
Total, also das ist deutlich differenziert davon. Ich wollte nur sagen, ich habe das mal in so einem Meme gesehen, wenn es jetzt aus imperialer Perspektive man es betrachtet im Star Wars-Universum, kann man es natürlich so sehen, aber natürlich ist Luke Skywalker oder die Beweggründe der Rebellenorganisation in Star Wars ist ja absolut heroisch, und das sind ja total klassische Protagonisten irgendwie, wo man alle Gründe hat, auf deren Seite zu sein, ist ja völlig klar auf jeden Fall. Also das ist schon verschieden, ja, absolut.
Und diese Protagonisten gibt es halt so in dem Sinne einfach in Dune nicht. Also ich bin jetzt gespannt, ob im nächsten Teil eben dann Chani so diese reine Protagonistin wird. Aber natürlich ist, also klar kann man sagen, Paul ist immer noch, hat immer noch bessere Intentionen als die Harkonnen. Weil die Harkonnen natürlich als extrem böse dargestellt werden. Aber trotzdem finde ich, ist er gar keine klassische Heldenfigur am Ende. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto besser fand ich den Film. Weil das, diese ganzen Sachen wie mit der Entwicklung von Paul, dass der Film dann wieder so relativ offen endet und so, das ist mir auch aufgestoßen, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass ich so dachte, okay, das macht eigentlich in seiner Figur so als Held keinen Sinn, dass er jetzt so handelt, weil die Vision, die er hatte, dass dieser Krieg ausbricht und dass es negativ ist, die haben sich ja nicht geändert.
Ja,
und ich finde, und nachdem ich mich dann da ein bisschen eingelesen habe und das so ein bisschen reflektiert habe, dachte ich mir, wow, okay, das macht ja dann voll Sinn.
Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich bin dann auch mal gespannt, in welche Richtung. Ich war mir auch gar nicht im Klaren, wie viele Teile es davon gibt. Ich hatte fast ein bisschen damit gerechnet, also irgendwann konnte ich dann absehen, dass es nicht so kommen wird, aber dass der zweite Teil halt der Abschluss sein wird, so dass es einfach ein zweiteiliger Blockbuster wird. Da bin ich tatsächlich mal interessant, in welche Richtung oder welche Perspektive dann der nachfolgende Teil einnehmen wird. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Zu der Figur von Chani wollte ich noch sagen, haben wir ja jetzt schon viel angeschnitten. Das fand ich auch, hast du auch gerade schon gesagt, nochmal ein Kritikpunkt. Das fand ich auch sehr ärgerlich, dass die so ein bisschen in meinen Augen reduziert wurde, darauf so die Love Interest zu sein von Paul halt. Und das fand ich halt ja doch sehr, sehr zweidimensional und sehr vorhersehbar, wie man das halt so kennt, so aus Filmen einfach. Mhm. Aber in der Hinsicht hat sich der Film jetzt halt nicht in meinen Augen abgesetzt, so. Und sie ist dann wirklich relativ blass geblieben. ich finde es konsequent von ihrer Figur, dass sie dann sich am Ende praktisch abgewendet hat von ihm, natürlich so. Aber so eigentlich den größten Teil des Films war sie halt eigentlich nur die Love Interest, fand ich.
Ja, obwohl sie ja, was die Fremen angeht, ist sie ja auch im Lager der Atheisten.
Ja.
Also sie ist ja beispielsweise überhaupt nicht überzeugt von diesem,
das stimmt,
religiösen Blabla, das da um den Muad'Dib oder den Mahdi, der hat ja 20.000 Namen.
Paul Andrei, ja, der Prophet, genau, der Prophet.
Ja, ja. Ja. Also davon ist sie ja überhaupt nicht überzeugt und ich finde, dass sie schon einen Charakter hat. Was mich eher gestört hat, ist halt, dass diese Beziehung halt extrem schnell passiert. Ne? Ja, also erst sagt sie halt zu den anderen so, er ist ein bisschen abgehoben und sie mag ihn ja auch gar nicht so und dann sitzen die da auf der Düne und dann küssen sie sich, das geht halt sehr, sehr schnell.
Ja, also da gebe ich dir recht auf jeden Fall. Klar, nein, sie hat ein bisschen Charaktereigenschaften gehabt, die sie da von den Fremen abgehoben haben, sage ich mal, auch mit diesem einen sehr fundamentalistischen von Benicio del Toro nicht dargestellten. Das habe ich nämlich verwechselt immer. Es ist ja Javier Bardem, der den spielt, ne? Ich habe immer gedacht, es ist Benicio del Toro, dieser fundamentalistische.
Nee, es ist Javier Bardem.
Genau, richtig, der. Klar, von dem differenziert sie sich nochmal sehr stark, ja. Das fand ich aber auch wieder geil, aber haben wir auch schon gesagt, so diese ganze Fremenkultur und so, das war halt einfach spannend zu sehen da und sehr fein ausgearbeitet irgendwie, ja. Aber ja, so weiß ich nicht. Und was ich auch ganz abgedroschen fand, war in dem Kampf am Ende mit dem Hakonnen-Neffen in diesem Duell, dass der dann sie nochmal so beleidigt hat oder so bedroht hat irgendwie. Und dann ist es nochmal so richtig persönlich geworden für Paul, weil das ja seine Love Interest war. Das fand ich schon ein bisschen abgedroschen irgendwie, muss ich sagen.
Ja, wird, glaube ich, aber im Buch auch so gewesen sein, weil der David Lynch-Film macht es genauso.
Ja, mag ja sein. Also da war ich jetzt so, das ist halt einfach so ein Trope, was man halt so kennt irgendwie schon, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ne, das ist so, jetzt ist es nochmal richtig persönlich. Ich fand generell auch das Finale, muss ich sagen, also den finalen Kampf, die finale Schlacht, soll ich besser sagen, fand ich jetzt ein bisschen underwhelming auch von der gezeigten Action, die da dargeboten wird.
Ja.
Ja, also das finde ich auch.
Glaube ich so sagen.
Ja, ne? Das ist mir auch aufgefallen, dass ich dann so war, dann setzen die da irgendwann den Imperator fest in diesem Thronzimmer und dann war ich so, ja gut. Ja, das war das jetzt irgendwie. Das ist ein bisschen für einen Film von dem Maßstab und dem Budget irgendwie ein bisschen hinten runtergefallen für mich. Aber ja.
Ja, zwei, drei interessante Dinge, vielleicht auch dazu interessante Aspekte, was die Vorlage angeht. Falls du es hören möchtest.
Ja, klar, bitte.
Also zu den Schlachten kann man sagen, dass die in der Vorlage übersprungen werden. Also immer wenn es zu einer Schlacht kommt, wird praktisch geskippt und dann ist schon die Schlacht zu Ende. Also die werden eigentlich gar nicht beschrieben.
Ja. Ist in den Büchern auch so?
Ja.
Ja, krass, okay.
Und ja, also klar, inszenatorisch macht er trotzdem schon einiges her, aber ich finde zum Beispiel ich kann mich zum Beispiel viel besser an diesen Kampf in der Arena erinnern, wo Fate Rauter Hakon das erste Mal auftritt, als jetzt beispielsweise den Endkampf zwischen ihm und Paul. Ich fand den zwar spannend, ich weiß noch im Kino, dass ich gedacht habe, okay, der könnte jetzt auch in beide Richtungen irgendwie ausgehen, also es wäre auch ein Ende gewesen, dass der halt stirbt in dem, war für mich an dem Punkt möglich.
Mhm, ja.
Aber ja, das ist dann ein bisschen underwhelming auf jeden Fall. Was ich auch underwhelming fand, war beispielsweise der Imperator, um den immer so ein Riesending gemacht wird. Und der ist ja auch von Christopher Walken gespielt, aber er wirkt ja so richtig schwach so am Ende, ne?
Ja, er ist eigentlich gar keine Institution für sich selbst. Und auch mit seiner Armee kommt er dahin, die werden dann ganz schnell überwältigt, so, ne? Das war, ja, er ist eigentlich gar keine so Institution da, ja.
Aber auch das, finde ich, ist dann wieder eher ein verzeihbarer Aspekt, wenn man sich dann eben diese andere Perspektive überlegt. Also das ist ja eher vielleicht schon ein realistischerer Ansatz ist, dass der Imperator da nicht immer der extrem mächtigste Böse ist, sondern er ist halt einfach ein alter Mann und ja, fertig.
Eigentlich ein bisschen die Erwartung auch so ins Leere laufen lassen, ne? Das wäre natürlich dann schon wieder sehr abgedroschen, was man schon 100-mal gehabt hätte, wenn der sich dann da rausstellt, so als der krasseste Schurke von allen. Klar, das ist, genau, ist ja vielleicht auch ein bisschen reizvoll aus der Perspektive, so, ja.
Und eine Sache, die ich auch einen interessanten Aspekt am Buch fand, was ich danach erst herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber mir kam es so vor, ich habe mich total gewundert, wie kann das denn sein, dass Lazy Jessica den ganzen Film über immer noch schwanger ist, dann können ja wirklich nur so 5-6 Monate vergangen sein, in dieser ganzen Zeit.
Ja, das stimmt. In seinem ganzen Werdegang, ne, als Prophet da und
von
so.
Von einem No, ja genau, von jemandem, den die da gar nicht kennen, bis zum
dass Propheten, er sich auf dem ganzen Planeten so bekannt geworden ist, ne, ja, das ist richtig, ja, das stimmt. Und auch generell, auch diese Storyline mit Lady Jessica, da frage ich mich auch, also da erwarte ich oder erhoffe mir dann auch mal ein Payoff irgendwie, weil das war auch irgendwie so ein bisschen, was da immer so parallel gelaufen ist, aber das hat mich nicht richtig gecatcht, muss ich sagen. Weil das halt so immer, die war dann halt, wie du sagst, die ganze Zeit schwanger und es wird ja schon so inszeniert, dass das irgendeine massive Bedeutung haben wird, so, ne, da ihre Tochter, mit der sie auch immer spricht, die ja da auch als Fötus irgendwie gezeigt wird, was ich auch krasse Aufnahmen fand. Aber dann ist das auch so, ja, und am Ende ist sie halt immer noch schwanger, so. Ja, fand ich auch ein bisschen unbefriedigend.
Und das kann ich dir sagen, wie es denn tatsächlich eigentlich in den Büchern ist, wie es auch im David Lynch-Film ist. Mhm. Im Buch vergehen bei den Fremen 7 oder 8 Jahre.
Ah, okay. Ja.
Und dann macht es natürlich auch für mich viel mehr Sinn, dass er diesen Aufstieg schafft zum spirituellen Anführer und zum zu jemandem, der so tief in der Kultur ist. Und auch die Beziehung zwischen Chani und ihm macht viel mehr Sinn, wenn man weiß, dass da deutlich mehr Zeit vergeht.
Ja, absolut, absolut. Ja, das stimmt. Das ist halt, genau, das ist dann nochmal deutlich mehr grounded irgendwie, ne, klar. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass die da über ganz krasse Technologie, dass er da sofort allen bekannt wird oder so, dass die da mit dem Flugzeug hinfliegen oder so. Es müsste ja schon durch die Distanzen, das ist ja eine präindustrielle Kultur eigentlich, so lange dauern, bis dann mal alle überzeugt sind von ihm so. Klar, das ist dann deutlich naheliegender, ja.
Und er reist ja auch praktisch, die reisen ja von einem Ende des Planeten zum anderen, wo ja die anderen Stämme noch sind, ne?
Genau.
Auch das müsste ja ewig dauern, die reisen ja nur auf den Sandwürmern.
Ja, absolut, ja.
Ja. Aber die Krux halt ist, warum ich verstehen kann, warum das gemacht wurde, ist, dass eigentlich in der Vorlage das Kind geboren wird, aber dadurch, dass Lady Jessica diese Flüssigkeit getrunken hat, ne?
Genau.
Dieses Wasser des Lebens. Mhm. Dadurch hat die Tochter von ihr, und jetzt wird es ein bisschen abstrus, hat praktisch, sie ist ja diese ehrwürdige Mutter. Mhm. Und dadurch, dass sie die ehrwürdige Mutter wird, hat sie ja die Erinnerungen von allen vorherigen ehrwürdigen Müttern in sich.
Ja.
Und dadurch, finde ich, ist der Charakterwandel, den sie hat, auch etwas nachvollziehbarer, weil natürlich, wenn du dann von unzähligen Generationen vorher einfach auf einmal die Erfahrungen hast, dann bist du natürlich ein anderer Mensch. Mhm. Und im Buch ist es halt so, dass das Kind im Mutterleib, dadurch, dass sie ja schwanger ist, die sind ja auch alle so schockiert, dass sie das trinkt, während sie schwanger ist.
Genau.
Wird es schon im Mutterleib zur ewigen Mutter und hat schon, obwohl es noch nicht geboren ist, praktisch das Bewusstsein von allen zusammen.
Ja, verstehe, okay, ja.
Und dadurch ist es so, dass das Kind halt, wenn es auf die Welt kommt, praktisch schon einen komplett erwachsenen Verstand hat und halt auch schon in den Büchern hat mit 2 Jahren schon so sexuelle Anspielungen macht und schon so philosophisch ist. Und tatsächlich auch anstelle von Paul den Imperator tötet. Nicht den Imperator, den Baron Hakon.
Also was im Buch passiert das, oder was?
Ja, und im David Lynch-Film.
Ach so, okay, weil das ist ja was, das kann ich, das weiß ich ja gar nicht, das ist ja jetzt da gar nicht so passiert. Okay, ja, krass.
Nee. Okay. Und das ist natürlich, ja, wenn man das filmisch darstellen will, albern.
Ja, also ja, ja, natürlich.
Fünfjähriges Kind, dann den Imperator tötet und so. Deswegen verstehe ich das, warum dieser Shadow gemacht wurde.
Ja, das ist dann schwer, das ist schwer umsetzbar, ein bisschen fragwürdig einfach auch, genau, ja, absolut, ja.
Ja. Und im David Lynch-Film ist es lächerlich. Der David Lynch-Film ist größtenteils lächerlich. Okay. Die erste Stunde ist darin ganz gut.
Ja.
Und tatsächlich auch relativ viele Szenen ähnlich wie in dem Film. Das hat mich gewundert, nur dass die Harkonnen, die sind halt, sehen einfach doof aus. Also der Typ, wie der fliegt, das sieht einfach lächerlich aus. Die sehen einfach nur eklig aus. Und Fate Rauter Harkonnen wird gespielt von Sting.
Mhm. Stark.
Vielleicht so ein, also das kannst du dann wirklich nicht vergleichen. Und ganz lustig nochmal, ich will gar nicht so viel zum David Lynch Film sagen, der ist halt nicht toll. Zwei Aspekte. Der erste, der Zeitpunkt im David Lynch Film, wo der zweite Teil von Dune praktisch einsetzt, wo es losgeht.
Ja.
Da dauert der Film noch 40 Minuten.
Okay.
Also was hier in 2 Stunden 45 erzählt wird, wo ich trotzdem schon sage, es fühlt sich ein bisschen
gerusht teilweise. Ja, das passiert
40 Minuten.
45 Minuten, ja. Ja, okay. Ja, verstehe.
Das ist der eine Aspekt, der
nicht so hoch gehandelt wird, der Film, ja.
Ja, und das kannst du halt nicht in 2-Stunden-Film einfach umsetzen, dieses ganze Buch. Und der andere Aspekt ist die Love-Story zwischen Charney und Kyle MacLachlan, spielt ja Paul Atreides im
David Lynch-Film. Das stelle ich mir äußerst witzig vor auch, ja.
Das ist auch ein bisschen witzig.
Mhm.
Aber die ist halt wirklich, sie sagt Uzul. Uzul ist ja auch noch ein Name von ihm.
Richtig.
Uzul, erzähl mir etwas von deinem Heimatplaneten.
Mhm.
Und das ist der erste bisschen Dialog, was sie zu ihm sagt. Und er antwortet nicht mal darauf. Es gibt nicht mal einen Dialog. Sie sagt das nur zu ihm. Und wirklich 2 Szenen später sind die beide da und er sagt zu ihr, ich liebe dich für immer. Und das war's.
Ja. Ja.
Ah, ja. Dann ist die Beziehung auserzählt.
Ja, also so, sicherlich.
Also dagegen ist.
Hätte David Lynch freie Hand gehabt, wäre es bestimmt ganz anders gekommen. Ist das wirklich eine gut ausgearbeitete, nachvollziehbare Entwicklung in diesem Film.
Ja, David Lynch hatte eben nicht freie Hand, der.
Ja, ja.
Und absolut. War da sehr von dem Produzenten, Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich nicht, dass man dieses Buch irgendwie in 2 Stunden umsetzen kann.
Ja, nein, bestimmt nicht. Ich bin nichtsdestotrotz sehr gespannt auf den dritten Teil, der ja jetzt allem Anschein nach bei dem bahnbrechenden Erfolg, den der zweite hat, gedreht werden wird und kommen wird. Ich hoffe, wir müssen nicht so lange darauf warten, aber ja, bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, das ist dann nochmal, aber meinst du, die machen 6 Filme oder wie?
Nee.
Ist das also als Trilogie konzipiert? Weißt du da was drüber?
Ich weiß, dass Denis Villeneuve die Trilogie erzählen will. Mhm. 3 Filme.
Okay.
Und also das erste Buch ist ja jetzt zu Ende.
Ja.
Und danach kommt halt Dune Messiah. Es gibt halt noch, glaube ich, Children of Dune. Das wird auch mal als Miniserie irgendwann mal umgesetzt, als TV-Serie. Und es soll auf jeden Fall auch noch eine Serie geben, die aber, glaube ich, eher so über die Bene Gesserit geht und hat nicht so viel mit Paul Atreides und dieser Geschichte zu tun hat, sondern einfach in diesem Universum spielt.
Okay.
Und ich weiß, dass die Bücher ab Teil 4 wohl super abstrus werden. Also so abstrus, dass alle, die gelesen haben, sagen, das wird niemals in einem Film umgesetzt.
Ja, okay. Nein, aber ist ja interessant. Ich wollte sagen, ich glaube, dass dann der nächste Teil auch noch mal, wenn es der letzte denn sein soll, vielleicht von dieser Trilogie jetzt, noch mal viel dazu beitragen wird, dass man diesen Teil noch mal besser einordnen kann auch. Dass, wenn man auf das gesamte Werk jetzt zurückblickt, dass man dann noch mal besser sagen kann, weiß nicht, ist das jetzt noch alles zufriedenstellend zu Ende geführt worden oder nicht oder so. Bin ich gespannt.
Hm.
Ja.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Mal sehen, wann er denn dann kommt. Es wird wohl noch ein bisschen dauern.
Vermutlich, ja. ich glaube, wir sind damit auch so langsam am Ende von unserem kleinen Zweier-Talk.
Mhm. Ich habe auch eine Mini-Exkursion.
Ja, dann bitte.
Vorbereitet.
Ja.
Wirklich das sehr, sehr. Ich entschuldige mich auch ein bisschen. Ich habe viel gelabert in dieser Folge. Aber
ja, du bist ja auch völlig begeistert von der Lore. Ich wollte gerade sagen, ja, dann ist es doch auch in Ordnung.
Und ich habe mir auch die Dokumentation Jodorowskis Dune angeguckt. Mhm. Sagt dir das was?
Ja, also der, wie heißt er, Alejandro Jodorowsky? Ja. Genau, ist ja ein bekannter Regisseur von auch sehr abstrakten Filmen, sage ich mal, wo wir ja auch schon mal vor Ewigkeiten einen Movie Eve zugemacht haben und den wir bestimmt auch schon einige Male hier referenziert haben. Das sagt mir was und ich meine auch, dass wir uns schon unterhalten haben oder dass ich schon mal gehört habe, dass der auch eine Planung hatte, den zu verfilmen, aber dass er letztendlich nie umgesetzt wurde. Liege ich da richtig?
Genau, da liegst du richtig und es gibt eine total faszinierende Dokumentation, das ist nochmal ein kleiner Tipp, die es kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Arte gibt.
Ah, okay.
Die heißt eben Jodorowskis Dune.
Ja.
Und da erzählt Alejandro Jodorowsky, der ja immer noch lebt, der ist ja 95 Jahre alt.
Richtig. Schöne Grüße.
Erzählt, liebe Grüße an der Stelle, genau. Erzählt von dem Projekt, das er hatte. Und es war halt wirklich schon extrem viel fertig. Er hatte schon Leute gecastet wie Salvador Dalí als Imperator, den Künstler.
Crazy, ja, ja.
Der gerne der meistbezahlte Schauspieler, also er sagt, er hat ja nie in einem Film mitgespielt und er hat nur mit Der andalusische Hund, glaube ich, hat er mitgearbeitet an diesem 20er-Jahre-Kurzfilm. Der war ja da auch schon dann uralt, als er den Dune-Film umsetzen wollte. Er sagt, er macht das nur, wenn er dann der bestbezahlte Schauspieler der Welt ist und die wollten dem pro Minute $100.000 zahlen.
Stark. Wann war das denn geplant? Zu welcher Zeit?
1975.
Crazy. Ja, er ist schon verrückt, ne? Ja, okay. Ja.
Den hatte er. Dann sollte Fate Rauter gespielt werden von Mick Jagger.
Mhm, okay.
Ja. Dann der Soundtrack von Pink Floyd. Mhm. Orson Welles sollte Baron Harkonnen spielen.
Stark, ja.
Der, und der hatte diese Leute schon alle. Der hatte alle. Der hatte den H.R. Giga, von der die Alien beispielsweise designt hat, hatte er für die Designs der Harkonnen. Du siehst auch diese ganzen Designs, die entworfen wurden. Der hat ein ganzes Picturebook schon fertig in dieser Dokumentation. Das
ist
unglaublich faszinierend. Es sieht teilweise so geil aus. Und er hatte auch seinen eigenen Sohn, der sollte Paul Atreides spielen. Und sein Sohn war, glaube ich, zu der Zeit, das ist der gleiche, den man in El Topo sieht, wo er sagt, du bist jetzt 7 Jahre alt, du bist jetzt ein Mann.
Ach, sein tatsächlicher Sohn, der kleine Junge einfach.
Ja, okay. Ja, ja. Okay. Und der war dann halt auch erst so 12 oder so und der wurde trainiert von so einem richtig heftigen, also irgendein Kampfkunstmeister, der den so richtig gedrillt hat, der den wirklich jeden Tag 14 Stunden darauf vorbereitet hat, diese Rolle zu machen.
Komplett krank.
Und es ist so völlig, völlig insane und der Film sollte 20 Stunden lang sein.
Ja, also sicherlich sehr spannende Prämisse auf jeden Fall mit den ganzen involvierten Leuten und Hintergrundfakten, die du mir jetzt erzählt hast. Ja, der Alejandro Jodorowsky ist natürlich ein Künstler durch und durch. Ist, denke ich, jetzt auch aus dieser Idee deutlich geworden. Ja, wir werden es nie erfahren, ne? Was gewesen wäre. Aber sehr, sehr
interessant. Leider nicht oder auch Trivia. Zum Glück nicht.
Ja, vielleicht auch zum Glück nicht, ne? Also könnte auch wirklich heftig sein zum Angucken, ne?
Ja. Ja, er wollte den Film auch machen für LSD-Konsumenten, sagt er auch in der Doku. Also, dass die, er hat nämlich gesehen, dass die Leute LSD nehmen und dann sich Filme angucken. Er wollte aber einen Film machen, der so ist wie ein LSD-Trip, ohne dass man LSD nehmen muss.
Aber hat er das nicht über El Topo oder Holy Mountain oder so auch schon gesagt?
Nee, bei Holy Mountain war er selber die ganze Zeit auf LSD.
Okay, ja.
Als er den gemacht hat.
Der Jodorowsky ist einfach ein ganz verrückter Typ, ne? Im guten oder im schlechten Sinne, ne? Ist schon witzig auf jeden Fall, ja.
Ja, der hat auch einige kritische Sachen, die heute sicherlich nicht mehr durchgehen würden.
Ja, die aber das ist aus, der Zeit Thema. Gefallen sind. Ja, könnte man vielleicht auch mal, habe ich gerade gedacht, ist vielleicht auch interessant, könnte man vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, ne? Nur so als Idee.
Ja, definitiv. Sehr special interest, aber ja, aber also diese Dokumentation ist ganz herrlich und Judo Rauski ist halt auch so ein in der Dokumentation auf jeden Fall so ein positiv verrückter Typ, dem man einfach gerne zuhört, weil der so begeistert ist von allem, was er tut und das ist einfach schön, solchen Leuten zuzusehen. Ja.
Okay, jo. Dann würde ich sagen, damit finde ich den Dune-Weg gehen. Jetzt nach fast einer Stunde 20 würde ich sagen, machen wir Closure.
Ja.
Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, jetzt hier unser kleiner Zweier-Talk. Freue mich dann auch wieder auf die nächste Folge mit Mauritz. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Kommentiert uns doch gerne eure Meinung zu Dune Part 2 auf unserem Instagram-Profil. Und seid gerne auch das nächste Mal wieder dabei bei einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Bis dann.
Jo, bis dann. Hat mich auch gefreut. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir könnten auch mal die Fragefunktion bei Spotify einführen. Da kann man ja grundlegend auch kommentieren. Da machen wir das einfach mal diesmal. Stellen wir einfach mal eine Frage zu der Folge und fragen euch, wie ihr den fandet.
Ja, können wir gerne machen.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.